Frank wickt dein Handy weg.
Okay, alles klar. Dann mal los. Soll ich?
Ja.
Okay.
Hi, ich bin Frank.
Und ich bin Lisa Sophie.
Und wir sitzen heute mal gemeinsam im Studio und machen diese Call-In-Sendung. Das bedeutet, ihr könnt wieder hier bei uns anrufen und uns eure persönliche Geschichte erzählen. Und diesmal wollen wir von euch wissen, wovon kommt ihr nicht los?
Wir wollen mit euch darüber sprechen, warum es so schwer fällt, manchmal von bestimmten Orten, von Menschen oder vielleicht auch von einem Verhalten Abstand zu nehmen.
Und deshalb fragen wir uns, welche Strategien gibt es, etwas loszulassen? Hat das von euch schon mal jemand geschafft oder steckt gerade mitten in diesem Prozess? Wie fühlt es sich an, wenn man das hinter sich hat? Und gibt es auch Dinge, die ihr gar nicht hinter euch lassen wollt?
Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
Ich würde sagen, wir starten mal den ersten Anruf. Da ruft
ja
schon jemand an. Ist in der Leitung. Ich versuche das.
Oh, ich bin ganz gespannt.
Mal mit dem,
das ist ja meine erste Call-In-Sendung.
Hi, hier ist Frank.
Hi, hier ist Lisa.
Hi, es freut mich, dass ich mit euch sprechen kann.
Hi,
hi.
Wir wollen heute darüber reden, dass man von etwas vielleicht nicht loskommt. Gibt es da etwas in deinem Leben, von dem du nicht loskommst?
Ja, eine Sache ist es ganz besonders, von der ich seit 10 Jahren nicht loskomme.
Okay.
Von meiner Limerenz. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Thema schon mal gehört habt.
Nee. Mir sagt das jetzt nichts.
Limerenz ist eine, ich finde es so schwer zu beschreiben, weil ich ja auch noch nie öffentlich darüber gesprochen habe, dass ich quasi mehr oder weniger krankhaft verliebt bin, sodass die Liebe auch, sag ich mal, in psychische Probleme geendet ist.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass ich mit 9 Jahren meine erste Liebe hatte. Den habe ich auf einer Party kennengelernt und wir haben uns dann auch sogar auf der Party geküsst, aber halt natürlich nicht richtig, wie es, sag ich mal, Erwachsene tun, sondern eher so kindlich. Und nach der Party standen wir noch länger in Kontakt.
Warst du schon richtig verliebt in den?
Ich würde sagen, als Kind war es eher mehr oder weniger eine Schwärmerei und diese Verliebtheit entstand dann nach einer Zeit.
Mhm.
Nämlich als wir den Kontakt verloren hatten und dann war es halt so mit 12 Jahren kam ich dann auf eine weiterführende Schule. Da sind wir immer von unserem Dorf aus alle mit dem Zug zur Schule gefahren. Da habe ich ihn dann wieder gesehen urplötzlich und habe mich dann ja wieder in ihn verliebt. Und da ging das halt so richtig los und da ist dann meine Limerenz entstanden.
Wie drückt sich das aus?
Also, dass ich mein ganzes Leben hat sich davon abhängig gemacht. Es drehte sich alles nur noch um ihn. Es war nichts, also auch wenn ich mit meinen Freunden geredet habe, es ging immer darum, was mache ich, wie spreche ich ihn an. Wenn ich geschlafen habe, habe ich von ihm geträumt. Aber ich habe auch Angst bekommen, weil ich dachte, scheiße, was ist, wenn er mich nicht will? Deshalb habe ich mich auch nie getraut, ihn anzusprechen, weil ich immer Angst hatte, scheiße, das wird mein Leben zerstören. Und ich habe mir nichts im Leben mehr gewünscht als ihn. Und ich habe dann auch letztendlich, als ich dann, ich glaube, ich war dann 13, habe ich ihm dann auch einen Liebesbrief geschrieben. Weil
was stand
er nur
da drin?
Es war schon so, dass ich echt gesagt habe, oh, ich liebe dich so sehr und du bist so toll. Und natürlich war das für ihn total verwirrend. Und er hat dann mir auch geantwortet, dass er auch gerne wieder Kontakt aufnehmen möchte. Dass er aber nicht dasselbe empfindet für mich. Aber ich habe natürlich immer noch mehr Hoffnung gemacht, oh, das kann ja irgendwann passieren. Aber zu dieser Kontaktaufnahme ist es nie gekommen.
Bis heute nicht?
Nee, bis heute nicht.
Das heißt, das letzte Mal hast du auch mit ihm wirklich gesprochen, so mit 10, 11. Und du denkst immer noch an ihn?
Ja.
Verstehe ich das richtig? Du bist, seitdem du 10 Jahre alt bist ungefähr, immer noch in denselben Typen verliebt?
Ja, das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Ich habe jetzt seit 7 Monaten einen Freund.
Ah, okay.
Und bis dahin war das auch noch so, dass ich in ihn halt verliebt war, also in den Typen. Aber es ist besser geworden. Also es ist schon so, dass mit meinem Freund habe ich auch eine gute Beziehung. Aber genau, ich komme halt trotzdem nicht ganz von ihm los. Also ich bin auch extrem froh, dass mein Freund, also mit ihm rede ich da auch drüber. Aber nicht
also der weiß Bescheid.
Der weiß das ja, aber es ist für mich eine totale Last. Ich habe auch Angst, dass er denkt, ich liebe ihn nicht deswegen. Ich habe schon mit ihm drüber gesprochen, aber halt, sage ich mal, nicht so intensiv. Er weiß auf jeden Fall alles, aber so, sage ich mal, regelmäßig oder intensiv spreche ich mit ihm nicht drüber, weil ich ihn auch nicht belasten möchte damit.
Was hat denn dieser Junge erst jetzt Mann, was dich so anzieht?
Ich glaube einfach, dass er damals der einzige Mensch im Leben war, der mir das Gefühl von Liebe vermittelt hat. Also ich wurde ja auch in der Schule gemobbt und da waren, sage ich mal, die meisten Jungs, aber auch Mädchen, sag ich mal, gemein zu mir und wollte mich nicht akzeptieren, wie ich bin. Er war halt auch immer fröhlich, er war auch nie gemein und das wusste ich halt schon immer zu schätzen. Durch meinen Autismus bin ich so in der Lage, mich stärker auf Dinge zu fokussieren. Und mein, diese Hyperfiction, wie sagt man das? Hyperfiction, sage ich mal, das hat man als autistischer Mensch, glaube ich, oder neigt man viel stärker dazu, gerade auch Spezialinteressen zu entwickeln. Ich glaube, dass er damals mein Spezialinteresse war.
Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen? Also das letzte Mal gesprochen habt ihr euch mit 11, aber so irgendwie gesehen? Weil letztendlich ist das ja jemand, den du eigentlich gar nicht richtig kennst, oder?
Ja, das ist so das Verrückte. Also ich habe mir, sag ich mal, über Jahre lang so ein Idealbild aufgebaut, was es wahrscheinlich so gar nicht gibt. Das ist mir auch klar. Aber mein Kopf spielt mir da immer noch Streiche und denkt, ja, was ist, wenn es denn doch und so. Mhm. Und gesehen habe ich ihn das letzte Mal. Mein Vater ist spazieren gegangen in der Gegend, wo er wohnt, und hat ihn gesehen und hat mich angerufen, ich soll schnell kommen und ihn endlich mal ansprechen. Also meine Eltern sind halt auch, gerade mein Vater, sehr genervt und waren immer, du musst ihn jetzt ansprechen, es geht ja nicht mehr so weiter. Und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen dann, hab Hallo gesagt und er hat mir Hallo gesagt, aber ich habe mich nicht getraut.
Glaubst du, er weiß, dass du immer noch diese Gefühle für ihn hast? Weil ich glaube, ich an seiner Stelle würde einfach denken, ja gut, das war so eine Teenie-Schwärmerei und jetzt ist das wieder okay und deswegen sagt man sich vielleicht nur Hallo.
Ja, das frage ich mich auch. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber ich denke, als ich die Briefe ihm geschrieben habe, denke ich schon.
Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, dass du von ihm wegkommen willst? Sonst würdest du ja hier nicht anrufen.
Erst, als ich meinen Freund kennengelernt habe.
Mhm. Bist du diese Beziehung mit deinem Freund auch eingegangen, weil du Hoffnung hattest, von dem anderen loszukommen?
Muss ich ehrlich sagen, ja.
Mhm. Hat das was gebracht?
Natürlich. Ja, also auf jeden Fall. Also ich bin mit meinem Freund glücklich und dadurch, dass ich jahrelang auf ihn fokussiert war, habe ich manchmal so das Gefühl, dass ich gar kein eigenes Leben mehr hatte, weil er quasi meine Spezialinteresse, er war mein Leben und jetzt habe ich meinen Freund und plötzlich endet das alles so langsam und ich weiß nicht, wo ich mit mir selbst hin soll, so irgendwie in die Richtung.
Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du hast von Limerenz gesprochen, von, dass du krankhaft verliebt bist, hast du gesagt, ne? Jetzt frage ich mich, das ist ja schon eine Diagnose. Warst du irgendwann mal in irgendeinem psychologischen Gespräch oder so und hast davon erfahren oder hast darüber gesprochen, ob das auf dich zutrifft?
Ich habe mir das selbst diagnostiziert, weil es Psychologen nicht hinbekommen haben, einfach weil die Erkrankung zumindest hier in Deutschland noch nicht so erforscht ist. Also ich habe viele englische Videos auch gesehen, ganz, ganz wenig deutsche und jetzt mittlerweile wird das immer so ein bisschen, sag ich mal, populärer, aber damals kannte das keiner oder wurde es halt immer nur auf den Autismus geschoben, wo ich auch glaube, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat.
Was glaubst du, könntest du denn jetzt noch machen, damit dieser Typ, sag ich mal, aus deinen Gedanken so ein bisschen mehr verschwindet und du noch mehr Fokus auf deine jetzige Beziehung setzen kannst?
Also ich glaube, also ich ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich denke auf jeden Fall, dass auch Zeit einen großen Einfluss hat. Ich bin am Überlegen, ob es sinnvoll ist, ihn nochmal zu treffen oder nicht, was da
kann
besser
ich verstehen.
Ist.
Ob ich,
ja.
Ich wüsste jetzt auch nicht die Antwort darauf, ehrlich gesagt.
Ich glaube, da können wir jetzt auch seriös keine Antwort drauf geben.
Nee, genau.
Ich sage erstmal danke für deinen Anruf und vor allem dein Vertrauen.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen, vielen Dank dir und alles Gute.
Ja. Ja, wünsche ich euch auch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Ja, wünsche ich euch auch. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Danke, ciao.
Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass aus so wenig Interaktion eine so große Liebe entstehen kann. Mhm. Aber ich habe ja vor ein paar Wochen eine Folge mit Larissa aufgenommen und die ist in einer, ich sag mal, ähnlichen Situation, weil sie nämlich von ihrer ersten großen Liebe auch nicht so richtig weggekommen ist. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da verlinke ich euch die Folge.
Und ich habe noch eine Info, weil der Begriff Limerenz jetzt gefallen ist. Ich habe mir noch ein bisschen was dazu durchgelesen und der Begriff, der beschreibt eine Phase intensiven Verliebtseins, in der man stark emotional auf eine andere Person fixiert ist, fast obsessiv ist. Aber so wie ich das verstehe, ist Limerenz nicht eine Erkrankung oder psychische Störung und kann deswegen auch gar nicht diagnostiziert werden.
Mhm.
Bei der Limerenz handelt es sich eher um einen emotionalen Zustand, soll aber auch Parallelen geben zur Sucht als auch zur Zwangserkrankung.
Da kommt die nächste Person. Gut.
Das geht ja heute ganz schnell.
Ja.
Du bist wieder dran.
Hallo, hier ist Frank.
Hi, hier ist Lisa.
Hallo, hier ist Paulina.
Hallo, Paulina. Wir wollen heute darüber reden, wovon wir nicht loskommen. Wovon kommst du denn nicht los?
Leider irgendwie Alkohol.
Oh.
Ich komme vom Dorf und habe schon sehr früh angefangen, irgendwie zu trinken. Und das weiß ich, würde sagen, nie so problematisch oder so, dass irgendwie Menschen aus meinem Umfeld sagen würden, ah, die hat jetzt irgendwie ein dolles Problem. Aber es war halt irgendwie immer Thema, auf jeden Fall. Mhm. Und mittlerweile bin ich halt schon längst ausgezogen, Mitte 20. Und es ist aber irgendwie in meinem Freundinnenkreis so ein Ding, es wird schon immer sehr zelebriert zu trinken. Und es ist so eine Art Lebensgefühl, das man damit verbindet, wenn man irgendwie im Sommer draußen sitzt und irgendwie... Ja, dann wird halt mal auch um vormittags irgendwie der Sekt rausgeholt oder der Aperol.
Mhm.
Und ich habe schon oft versucht, aufzuhören zu trinken oder deutlich weniger zu trinken, was mir halt auch immer ein paar Monate gelungen ist. Aber irgendwie funktioniert es auf Dauer nicht so gut.
Mhm. Wann sind es denn Momente, wo du merkst, okay, ich will eigentlich gar nicht trinken? Also woran merkst du das, dass du das eigentlich nicht willst?
Also sobald ich eigentlich merke, dass ich irgendwie angetrunken bin.
Mhm.
Also sobald ich eigentlich schon so die Wirkung von dem Alkohol merke und dann so denke, dass ich gleich so, dann werde ich schon irgendwie nervös und denke so, ah, nicht, dass ich jetzt was Doofes sage oder mich komisch benehme und so. Und ich glaube, wie gesagt, das ist gar nicht so ein Ding, was nach außen so sichtbar ist, sondern das findet ganz doll in mir selber statt einfach.
Mhm. Warum willst du denn davon loskommen? Du hast schon gesagt, du magst dieses Gefühl nicht so, angetrunken zu sein, aber warum willst du denn generell vom Alkohol loskommen?
Weil ich es eigentlich auch nicht brauche. Also, weil ich auch merke, so, wenn ich feiern gehe oder tanzen gehe, also dafür brauche ich, also ich finde es eh problematisch, wenn man sagt, ich muss mich betrinken, um feiern zu gehen oder um tanzen zu können oder mich unterhalten zu können, weil dann denke ich mir so, okay, es ist auch vielleicht dann auch nicht der richtige Weg. Aber selbst das brauche ich gar nicht. Also ich gehe super gerne so tanzen und ich frage mich halt auch ganz so, warum tue ich das eigentlich? Weil ich brauche es überhaupt nicht und eigentlich geht es mir ohne total besser.
Was bräuchtest du denn, damit du gar keinen Alkohol mehr trinkst oder ganz wenig?
Ja, gute Frage, weil ich glaube, eigentlich habe ich schon alles, was ich dafür brauche. Aber
ich habe einen Verdacht, irgendwann vor so etwas mehr als 3 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich weiß, dass es bei mir ein totales Thema war mit, ich will dazugehören und ich möchte irgendwie, ne? Und selbst wenn die anderen gar nicht so sehr sagen, dass es ein Problem ist, dass ich jetzt nicht mittrinke, merke ich, dass die anderen auf einer anderen Welle gerade unterwegs sind. Und ich fühle mich dann so ein Stück weit ausgeschlossen. Und das ist aber kein Gefühl, das mir gegeben wird. Also das passiert auch manchmal. Ja. Aber es ist auch ein Thema, dass man das selbst auch das Gefühl hat, ich gehöre jetzt nicht so richtig dazu.
Ja, und ich glaube, das ist bei mir auch. Weil ich habe halt jetzt auch so mit Freundinnen mal so drüber gesprochen, so irgendwie beschäftigt mich das doll. Und auch mit meiner Mutter meinte, war auch schon am Überlegen, ob ich mal zu so einer Art Suchtberatung gehe, einfach mal, um mir so von außen Input zu holen.
Mhm.
Und ganz oft wurde mir halt so, oder begegnete man mir damit so, hä, du und wirklich und was? Also, weil ich halt nicht diesem Bild entspreche, so, ich kriege mein Leben nicht hin und ich sitze nur zu Hause und betrink mich, das ist es ja gar nicht. Es ist ja eher das Gegenteil. So, ich bin mit einem großen Freund in den Kreis und krieg alles super hin, aber es ist halt eher so ein Thema für mich und so eine Häufigkeit und dass in meinem Freundinnenkreis einfach viel getrunken wird und häufig. Und gerade jetzt, wo auch der Sommer kommt, merke ich das halt wieder doll.
Mhm.
Und diese Regelmäßigkeit einfach und ich dann auch so, ich mache mir selber so Druck.
Frank, da würde ich dich direkt sowieso fragen, du machst das jetzt seit 3 Jahren, wie geht's dir denn jetzt damit, wenn du auf Partys bist und, sage ich mal, der Einzige bist, der keinen Alkohol trinkt? Wie gehst du jetzt damit um?
Ja, voll gut, weil ich glaube, das ist ein Prozess, an dem man sich so gewöhnt, dass man sich selbst so identifiziert als jemand, der dann auch nicht trinkt. Also
das, so eine Persona, die du dir überstülpst.
Genau, genau. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Spaß haben kann.
Nee, das stimmt. Du hast sehr viel Spaß auf Partys, wenn man mit diesen Partys geht.
Und ich, ich glaube, man muss sich auch tatsächlich erst so ein bisschen dran gewöhnen, ohne Alkohol Spaß zu haben, so blöd es klingt. Aber ich fand das irgendwie so rückblickend einen sehr guten Prozess, so auch für mich zu erkennen, wofür habe ich eigentlich Alkohol auch so benutzt auf einer Feier oder, ne, in einer Gesellschaft, Und dass das manchmal auch ein Mittel ist, um irgendwie lockerer zu werden oder so, um bestimmte Hemmungen abzulegen. Und das ist ein bisschen, das ist das Trügerische auch am Alkohol, finde ich.
Aber hast du dann auch von heute auf morgen gesagt, so, nee, ich lasse es, also,
ja.
Ich bin jetzt die Person.
Cold Turkey.
Ja, ich.
Ich glaube, das ist nämlich das, was bei mir so ein bisschen fehlt. Dieses, okay, zum Beispiel, ich habe dieses Jahr beim Rauchen aufgehört und das ging mir so leicht und ich dachte immer, dass mir das viel schwieriger fallen wird, viel schwerer fallen wird, als mit dem Alkohol aufzuhören. Aber zum Beispiel beim Rauchen hatte ich das auch total, dieses, okay, ich bin jetzt die Person, die nicht mehr raucht und das hat super funktioniert und ich glaube, dass man da irgendwie auch, ja, dass es so ein Mindset-Ding ist, so, okay, ich bin jetzt die Person, die einfach nicht trinkt, aber hast du das einfach so von einem auf den anderen Tag geschafft?
Ja, weil ich die, also ich persönlich bin so ein Typ, wenn ich sage, ich mache das nur noch ein bisschen, dann bietet sich dauernd eine Gelegenheit dafür.
Ja, dann findet man immer eine Ausrede so ein bisschen, ja, ja.
Genau.
Ja.
Und von daher bin ich so jemand, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich will das nicht mehr, dann muss ich das auch konsequent gar nicht mehr machen.
Aber ich glaube, das ist vielleicht nicht für alle Leute der Weg.
Nee, ne? Genau.
Für manche Leute, die müssen das irgendwie langsam ausschleichen.
Voll.
Und Paulina, auch wenn es Leute bei dir im Leben gegeben hat, die gesagt haben, was willst du denn bei der Suchthilfe? Oh mein Gott, du doch nicht. Wenn ja, du, genau. Ne, wenn du schon darüber nachgedacht hast, schaden kann es auf jeden Fall nicht, sich Hilfe zu suchen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du willst damit aufhören, da gibt es Leute, die einem dabei helfen.
Und ich glaube auch, dass man, und das war auch der Grund, warum, also ein bisschen, warum ich angerufen habe, so ein bisschen um zu enttabuisieren und mit diesem Bild aufzuräumen vom typischen Alkoholiker oder typischen Alkoholikerin. So. Und ich glaube, es ist auch in meinem Umfeld viele Menschen gibt, die auf jeden Fall ein Problem mit Alkohol haben oder ein Thema. Und dass es aber halt so ein bisschen untergeht.
Ich bin mir sicher, dass du das schaffst, Paulina. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf.
Dankeschön.
Und ich glaube, du hast vielen anderen Leuten Mut gemacht mit diesem Anruf.
Ja, danke für das Gespräch.
Danke, hab noch einen schönen Abend.
Ihr auch.
Ciao.
Tschüss.
Sag mal, Frank, wovon kommst du denn eigentlich nicht los?
Also das ist jetzt im Vergleich zu dem, was Paulina gerade gesagt hat, ein bisschen banal. Aber bei mir sind es eher Süßigkeiten, von denen ich nicht loskomme.
Ah, spannend. Ist bei mir auch so. Ich habe wirklich ein großes Problem damit, Süßigkeiten aus meinem Leben zu verbannen, sage ich mal.
Ja.
Das klingt jetzt wirklich ein bisschen banal, ne? Aber es sind ja auch manchmal so Alltagssachen.
Genau. Und das, die Frage ist auch, die ich mir stelle, will ich überhaupt davon loskommen? Weil ich setze Süßigkeiten auch mit Genuss gleich. Und das ist mir auch wichtig in meinem Leben. Und ich denke dann immer so, es ist jetzt kein Leidensdruck, den ich habe. Eigentlich will ich von Süßigkeiten gar nicht richtig loskommen. Manchmal ein bisschen weniger wäre gut.
Ja.
Aber ich finde irgendwie, jeder hat ja so einen Weak Point, der irgendwie im Leben vielleicht jetzt nicht ganz optimal ist.
Ja.
Aber jetzt, er stört mich jetzt auch nicht so sehr. Und was ist es bei dir?
Also definitiv auch Süßigkeiten, würde ich sagen.
Und von denen willst du auch nicht loskommen?
Ein bisschen schon, glaube ich. Also bei mir ist es schon an so einem Punkt, wo ich sage, ich esse schon jeden Tag was Süßes. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so das Gesündeste. Deswegen am liebsten würde ich da schon gerne von loskommen, ehrlich gesagt. Aber es gibt was, wovon ich nicht loskomme, wovon ich aber auch nicht loskommen will. Und zwar Reisen.
Ja.
Also ich reise wirklich sehr, 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 sehr viel. Und ich mache das super gerne. Ich weiß, dass dadurch vielleicht gewisse Beziehungen zu irgendwelchen Leuten bei mir zu Hause ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich weiß, dass das für die Umwelt teilweise nicht so gut ist, dass das mir selber viel Geld kostet. Aber es gibt mir so viel Freude und ist für mich so ein wichtiger Punkt irgendwie in meinem Leben, dass ich den überhaupt gar nicht missen will. Das ist eine ganz, ganz große Quelle des Glücks für mich. Und deswegen will ich da gar nicht vom Loskommen. Auch wenn andere Leute vielleicht sagen, oh, die reist aber ganz schön viel, vielleicht zu viel. Also ich glaube, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil das an sich erstmal vielleicht nichts Schlechtes ist. Aber man muss auch da gucken, wo ist die Grenze? Gebe ich zu viel Geld für meine Reisen auf, was ich eigentlich gar nicht habe? Dann ist natürlich wieder schwierig. Also das ist, glaube ich, so ein Ding im Generellen bei diesem Loskommen. Es ist okay, glaube ich, von manchen Sachen nicht loszukommen. Du musst nur wissen, wo die Grenze irgendwie liegt.
Wenn sie einen belasten oder
genau,
so, ne?
Genau.
Da ruft schon wieder jemand an.
Los geht's.
Hallo, hier ist Frank.
Hallo, hier ist Lisa.
Ja, hallo.
Ah, hallo, jetzt hören wir dich.
Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme, sorry.
Sehr schön. Wie heißt du denn?
Ja, ich bin die Emily.
Emily, Hi. Erzähl mal, wir wollen heute darüber sprechen, wovon wir alle nicht loskommen, wovon du nicht loskommst. Gibt es da etwas in deinem Leben?
Ja, tatsächlich. Und ich rufe auch so ein bisschen an, weil ich glaube, dass es andere auch betrifft. Und zwar komme ich vom Gefühl der Schuld nicht los. Und zwar bin ich Opfer von Gewalt und habe da immer so auch durch jetzt über Jahre weg schon das Gefühl, ich habe eine Mitschuld und ich weiß, dass es de facto nicht so ist, aber ich komme trotzdem einfach vom Gefühl, dass ich doch irgendwie was mit falsch gemacht habe, nicht los. Und das jetzt auch über mehrere Therapien hinweg und so. Also ich muss einfach damit leben.
Gibt es etwas in der Therapie, das du gelernt hast, was dir eigentlich helfen sollte, davon loszukommen, von dieser Schuld?
Also ich weiß, dass es ein Mechanismus ist, den das Hirn anwendet, damit die Sache nicht so schlimm ist. Mhm. Also was wir halt, also was man als Mensch ganz schlecht aushalten kann, sind so hilflose, ausweglose Situationen. Und um das besser auszuhalten, konstruiert unser Hirn quasi diese Schuld da rein, dass man ja irgendwie auch eine Möglichkeit gehabt hätte, was zu verändern an der Situation. Mhm. Und das hat mir ein bisschen geholfen, dass ich das nicht fühle, weil es tatsächlich so ist, sondern weil das der einzige Weg ist, für mein Hirn quasi da aus dieser Situation irgendeinen Sinn zu machen.
Mhm. Also, dass man aber immer noch ein bisschen Kontrolle über die Situation eigentlich hatte.
Genau, genau. Dass man sich quasi diese Kontrolle über die Schuld zurückholt, aber es ändert nichts daran, dass einfach dieses Gefühl bleibt und jetzt auch einfach über Jahre hinweg bleibt und ich einfach nicht so richtig davon loskomme.
Jetzt hast du ja in der Therapie eigentlich auch gelernt, sagst du, dass du da gar keine Mitschuld dran hattest, ne? Und das würde ich auch so 100% unterstreichen. Warum fällt es dir trotzdem so schwer, dass du das weißt, ne? Dass du das auch verstehst, aber das offensichtlich gar nicht so fühlst?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen, die Schuld von der Sache an sich hat sich so ein bisschen übertragen von so, jetzt bin ich nicht mal in der Sache selbst schuld, sondern ich bin an den Folgen schuld, weil das passiert vielen Menschen, aber nicht jeder entwickelt eine Folgeerkrankung daraus und da bin ich ja dann wieder selber schuld, weil vielleicht bin ich zu schwach oder zu blöd oder also es ist quasi so, es hat sich so ein bisschen verschoben.
In welchen Situationen im Alltag kommt das denn hoch, dieses Schuldgefühl?
Das trifft mich teilweise total unvorhersehbar auf der Arbeit, wenn da irgendwas nicht läuft, dann denke ich direkt, ja klar, das liegt jetzt an meiner absoluten Inkompetenz, hast du wieder was falsch gemacht. Weißt du doch eigentlich, dass du das gar nicht, also das kann ja gar nicht anders laufen, bin ich wieder dran schuld.
Gibt es denn irgendwas, was du bräuchtest, damit du damit abschließen kannst oder damit du diese Schuld nicht mehr empfinden müsstest?
Ich glaube, die Genugtuung oder halt dieses Verständnis muss ich mir selbst gegenüber aufbringen. Und vielleicht ist es einfach noch ein längerer Weg. Aber ich glaube, also ich kann mir selber verzeihen für was ich nicht getan habe.
Mhm. Emily, ich wünsche dir sehr, dass das irgendwann sozusagen von deinem Verstehen, ne, dass du das auch kognitiv nachvollziehen kannst, zu deinem Gefühl auch irgendwann wird, dass du keine Schuld hast an der Gewalt, die dir angetan wurde. Und danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Danke, das wünsche ich euch auch.
Und, Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Alles Gute.
Alles Gute, tschüss.
Hi, hier ist Lisa Sophie.
Und hier ist Frank.
Justin, hallo.
Hi, Justin.
Hallo, schön, dass du anrufst. Wovon kommst du denn nicht los?
Tatsächlich von einer Person, in die ich mich verliebt habe. Und das ist so unerfüllte Liebe. Und da hänge ich tatsächlich. Und da bin ich mir durch die Therapie jetzt bewusst geworden, einfach schon seit 3 Jahren nicht losgekommen.
Mhm.
Und das ist einfach krass.
Wie hast du die Person denn damals kennengelernt?
Also ich habe die Person ganz klassisch durch eine Jugendgruppe kennengelernt. Und wir waren damals im Kontakt und der Kontakt hatte sich damals verlaufen, wie das so ist. Und dann haben wir uns Jahre später wieder getroffen. Ja, und so ist das dann nach und nach ins Rollen gekommen tatsächlich, dass wir uns immer öfter getroffen haben und ein bisschen mehr miteinander gemacht haben.
Ja. Und wann hast du gemerkt, dass du in die Person verliebt bist?
Das habe ich halt relativ spät erst festgestellt. Also wir haben halt sehr viel zusammen gemacht und ich wusste, dass die Person auch in einer Beziehung ist. Das heißt, es war für mich immer so rein freundschaftlich, aber die Treffen, die wurden dann halt auch immer intimer und ich bin leider durch eine unfassbar schwierige Familiengeschichte, durch ein sehr schwieriges Elternhaus ohne Liebe und Zuneigung aufgewachsen und ich war dadurch relativ überfordert, muss ich sagen.
Mhm, weil du das nicht gewohnt warst, diese Zuneigung?
Richtig, genau, weil ich das nicht gewohnt war, genau. Und gekuschelt, man hat sich geküsst. Und für ihn war das immer so relativ, er führt eine offene Beziehung und das ist für ihn alles in Ordnung. Und für mich war das dann aber mehr tatsächlich. Und das habe ich dann schon nach ein paar Monaten gemerkt,
Hast
dass
du
das für
ihm das
mich einfach nicht.
gesagt?
Ich habe ihm das anfangs nicht gesagt. Also ich wollte das. Ich habe so auf den richtigen Moment gewartet. Den wird es nie geben, das habe ich
Ja, ist leider
dann
immer
auch
so.
festgestellt. Aber ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Und ich habe mir eingebildet, den wird es irgendwie irgendwann geben. Ja, dann habe ich es ihm irgendwann erzählt. Und für ihn war das dann so, ja, rein freundschaftlich ist das in Ordnung, aber nicht mehr. Und
Hattest du das erwartet? Also war das schon deine Befürchtung?
auf der einen Seite hatte ich das ein bisschen erwartet, auf der anderen Seite war das natürlich super enttäuschend, weil er mir mit den Treffen auch super viele Hoffnungen gemacht hatte.
Ja.
Wie seid ihr denn dann verblieben danach? Also habt ihr noch weiterhin Kontakt gehabt?
Ja, wir hatten dann weiter Kontakt gehabt und das, was mich emotional auch sehr aufgewühlt hatte, war einfach so, die Treffen, die waren genauso intim wie vorher. Also es hatte sich da nicht irgendwie was verändert.
Boah, muss ich an der Stelle mal sagen, dass ich das. Ich sage das jetzt einfach frei raus, aber ich finde es dieses Verhalten von ihm ein bisschen schwierig. Wenn er weiß, dass da von deiner Seite aus Gefühle im Spiel sind, er dann praktisch so ein bisschen das ignoriert und trotzdem so weitermacht. Wie ging es dir damit?
Hat mir wehgetan tatsächlich, weil ich mir wirklich auch mehr erhofft habe.
Habt ihr
Für mich
irgendwann
war
den Kontakt abgebrochen?
sein Freund hat das irgendwann rausbekommen, was so zwischen uns mehr oder weniger lief. Und so ist der Kontakt dann erstmal abgebrochen tatsächlich.
Wie geht's dir denn jetzt heute, wenn du so an ihn denkst? Du hast ja jetzt keinen Kontakt mehr mit ihm. Was sind so deine Gefühle?
Also jetzt ist es okay. Also wie gesagt, durch die Therapie, wo ich das ganz, ganz ausführlich dann nochmal dort besprochen habe, jetzt ist es okay. Ich denke, ich habe einen guten Weg gefunden, zu sagen, shit happens, ist scheiße, was dort passiert ist, das Leben geht weiter, und ich mache das Beste irgendwie draus. Ich habe dann auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, was mir sehr weitergeholfen hat. Und ich denke jetzt erstmal, dass ich auf einem guten Weg bin, dort erstmal loszulassen und zu sagen, okay, erst nicht alles im Leben.
Wie geht's dir denn jetzt gerade? Was für Gefühle hast du jetzt, wenn du so darüber redest? Ich habe das Gefühl, das ist für dich noch nicht ganz so einfach, irgendwie darüber zu reden.
Ja, es ist okay, es ist nicht mehr so schwierig wie damals. Also damals hätte ich. Noch vor ein paar Monaten, also damals muss ich gar nicht so weit fassen, vor ein paar Monaten hätte ich losgeheult, wenn ich darüber spreche. Das wühlt mich immer noch ein bisschen auf, weil ich ja nicht so verstehen kann, warum gibt es da Menschen, die Hoffnungen wirklich streuen und dann sagen, ist ja nur freundschaftlich, wo man sieht, da ist doch jemand, der mehr empfindet.
Also da schwingt auch ein bisschen Wut mit.
Ja, tatsächlich schon, tatsächlich schon.
Ja.
Keine Vorwürfe, die ich ihm großartig machen möchte. Auch kein Hass, aber doch schon so ein bisschen Wut, wo ich sage, warum? Warum macht das jemand?
Ja. Ja,
Und
kann ich
geht man diesen
nachvollziehen.
Schritt?
Gibt es irgendwas, was du anderen mitgeben würdest, die in einer ähnlichen Situation sind, bei dem du jetzt sagst, das hätte ich gern früher gewusst oder früher erkannt oder anders gemacht?
Was ich euch einfach mitgeben kann, ist, lasst eure Gefühle freien Lauf, schreibt Tagebuch, wenn es euch hilft. Sprecht mit Leuten darüber und schiebt das nicht zur Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man oder wenn einfach Gefühle zur Seite geschoben werden, dann sammelt sich das, dann staut sich das auf. Und das ist einfach, dann kommt das, dann überrollt einen das wirklich auf einmal und das kann ich niemandem empfehlen. Genau.
Dann danke dir, Dustin. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und drücken dir ganz doll die Daumen, dass du davon loskommst und jemanden findest, der dich so behandelt, wie du es verdient hast.
Vielen Dank und danke, dass ich mit euch darüber sprechen durfte.
Sehr gerne. Hab noch einen schönen Abend.
Schönen Abend dir.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss. So, das war jetzt der letzte Anruf und ich würde gerne mal mit dir besprechen, Lisa, was wir denn heute irgendwie aus diesen Anrufen mitnehmen für uns. Mir ist aufgefallen, dass es Dinge gibt, von denen will man gar nicht loskommen. Zum Beispiel jetzt von diesen Menschen, in die andere verliebt sind. Und es fällt total schwer, weil eigentlich alles in einem sagt, ich möchte davon ja gar nicht loskommen. Aber dann merkt man auch, es tut einem nicht gut. Und es wäre besser, wenn man davon loskommt.
Dass man in so einem Zwiespalt drin ist, ne?
Genau. Eigentlich handelt man sozusagen gegen das eigene Gefühl.
Ja, ich glaube, das, was ich mitnehme und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Außenwirkung oft anders ist als das, was in einem selber passiert. Also andere Leute, für die ist das total klar, dass man von diesen Sachen vielleicht loskommen sollte. Und die sagen so, hä, warum kommst du da nicht einfach von los? So schwer kann das doch nicht sein. Mhm. Aber wenn du in die Leute reinschaust, dann haben die oft, und das habe ich heute wirklich sehr gemerkt in diesen Anrufen, eine, ja, sag ich mal, gute Gründe, emotionale Gründe, warum sie es nicht schaffen, irgendwie davon loszukommen, weil das für die einfach schwer ist und sie eben nicht so sagen können, okay, dann vergesse ich diese Person jetzt zum Beispiel mal von jetzt auf gleich. So.
Ja, und ich glaube, von etwas loszukommen bedeutet auch immer, dass man erstmal für sich selbst reflektiert über eine wahrscheinlich etwas längere Zeit, dass es einem nicht gut tut und dass man auch selbst klar bekommt, wie wichtig es ist, dass man davon Abstand nimmt. Und das kann ein extrem langer Prozess sein. Und ich glaube, wichtig ist, dass man es für sich selbst verinnerlicht. Ich will das jetzt auch. Ich will das loslassen. Ich will das nicht mehr.
Genau. Das darf nicht nur von außen kommen. Ne? Ja. Wenn Leute von außen kommen und sagen, du musst damit aufhören und du willst es aber eigentlich von dir selber aus gar nicht, dann kann das, glaube ich, nicht funktionieren. Oder es ist zumindest sehr viel schwerer, als wenn du eine intrinsische Motivation hast. Und damit muss man sich dann wirklich auseinandersetzen, um zu diesem Punkt zu kommen.
Wir haben ja heute über Dinge gesprochen, bei denen es schwerfällt, loszulassen. Und vielleicht auch deshalb, weil es einem sehr viel bedeutet. Und ehrlich gesagt, so geht es mir im Moment auch gerade. Ich bin seit über 6 Jahren jetzt Reporter beim Format Die Frage und ich habe davor auch schon länger mit dem Team hinter den Kulissen zusammengearbeitet. Und Die Frage war immer ein Herzensprojekt von mir und das ist es auch bis heute. Aber neben der Frage habe ich in den letzten Monaten noch ganz viel ausprobiert und neue Formate kennengelernt. Und ich habe gemerkt, dass es mir total viel Spaß macht, diesen Fragestyle, diese persönlichen und emotionalen Gespräche auch in anderen Kontexten zu führen, zum Beispiel im Bereich Politik oder Wissenschaft. Und das ist eine neue Erfahrung und ich merke, da lerne ich total viel über mich selbst. Und dieses Ausprobieren in anderen Formaten, das möchte ich in Zukunft gern noch mehr machen. Ich bin ein total neugieriger Mensch und ich habe viele Interessen und nach so vielen Jahren bei Die Frage habe ich einfach das Gefühl, jetzt ist es Zeit für eine Veränderung, jetzt ist es Zeit dafür, einen weiteren Schritt zu machen. Und deshalb habe ich schweren Herzens, und das war wirklich eine richtig schwierige Entscheidung, nicht mehr ins... Ach Gott, ist das schwierig. Ist alles so schwierig.
Komisch, dass das schwierig ist, sich von einem Format zu verabschieden, wo man 6 Jahre lang gearbeitet hat.
Und deshalb habe ich wirklich schweren Herzens die Entscheidung getroffen, dass ich in Zukunft nicht mehr bei Die Frage dabei sein werde. Und das könnt ihr mir glauben, das war wirklich nicht leicht, aber am Ende fühlt es sich doch irgendwie richtig an. Und es gibt auch noch eine sehr gute Nachricht für euch, denn dieser Podcast wird weitergehen. Und zwar wird meine wunderbare Kollegin Lisa Sophie, die ihr auch schon aus den YouTube-Folgen kennt, die ihr von diesem Podcast hier schon kennt, von ganz tollen Folgen, die sie schon gemacht hat, die wird hier einfach direkt weitermachen. Also ihr werdet auch weiterhin regelmäßig mit neuen Folgen versorgt werden. Und das Team, das hier mit uns seit Anfang an diesem Podcast zusammenarbeitet, das bleibt auch dasselbe. Und das hat wirklich einen großen Anteil auch an den Folgen, auch wenn ihr das meistens nicht mitbekommt beim Hören. Aber das ist ein großartiges Team und da bin ich ganz sicher, dass ihr auch in Zukunft tolle Folgen hören werdet. Gerade weil mir so viel an diesem Podcast liegt, freut es mich auch so sehr, dass es hier nahtlos weitergeht und sich dann doch nicht so viel ändern wird.
Ich bin natürlich super sad, dass du gehst, Frank. Das muss ich dir einfach mal sagen. Du bist ein wichtiger Teil von diesem Format. Du hast dieses Format geprägt und du hast auch mich und meine Arbeit geprägt. Wir arbeiten ja jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen und ich habe super viel von dir gelernt. Dafür möchte ich dir auf jeden Fall Danke sagen. Ich finde es total bewundernswert, wie du an Interviews rangehst, wie du an schwierige Situationen rangehst und ich bin mir sicher, dass ich nicht die Reporterin wäre, die ich heute bin, wenn ich nicht dich als meinen Kollegen gehabt hätte, als Vorbild in diesem Format arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich freue mich total, dass ich in diese Fußstapfen treten darf und diesen Podcast jetzt übernehmen darf, weil auch den hast du ja sehr geprägt. Und die paar Folgen, die ich bis jetzt schon gemacht habe, haben mir so viel Spaß gemacht. Deswegen verstehe ich auch, warum du so eine große Leidenschaft für diesen Podcast hattest in den letzten Jahren. Und ich hoffe, dass ich diese Leidenschaft genauso weitertragen kann.
Ja, danke dir für deine Worte. Ich finde, in den letzten Folgen hat sich ja auf jeden Fall auch gezeigt, wie gut du das machst und wie toll diese Folgen sich anhören und ich hatte wirklich Spaß beim Anhören und deswegen bin ich mir auch ganz sicher, dass du hier eine tolle Zeit haben wirst und dass das alles mindestens genauso gut klingt wie bei mir.
Sehr schön, ich bin auch zuversichtlich.
Ja, ich mag dich einfach gern.
Oh schön, das freut mich.
Ich mag dich einfach gern und ich freue mich einfach, dass du das jetzt hier weitermachst und dass der Podcast weitergeht und dass wir darüber auch immer irgendwie verbunden sein werden.
Stimmt. Oh, das stimmt. Du und ich werden immer diese Verbindung haben.
Stimmt. Und ich weiß, nächste Woche, da kommt eine starke Folge mit dir. Ja. Magst du was dazu sagen?
Die ist super emotional. Ich habe mit Claudia und Robert gesprochen. Die beiden waren schwanger und haben im 10. Monat Schwangerschaft, also praktisch kurz vor der Geburt, ihr Kind verloren und mussten das dann still zur Welt bringen. Und das ist eine super emotionale Folge, die aber gleichzeitig auch total schön ist und voller Liebe. Also auf die könnt ihr euch auf jeden Fall freuen.
Also da höre ich auf jeden Fall rein und ihr solltet es auch tun. Und ich bin hier auch nicht sofort weg. Es wird noch eine Folge mit mir geben übernächste Woche und die wird auch was ganz Besonderes.
Was habt ihr denn aus dieser Folge mitgenommen? Das könnt ihr uns nochmal sehr gerne hier bei Spotify in die Kommentare reinschreiben.
Und wenn ihr eure eigene Geschichte erzählen wollt, dann schickt uns die gern als Sprachnachricht an die 0174 274 5065.
Danke, dass ihr heute mal wieder so viele Geschichten mit uns geteilt habt. Davon lebt dieses Format einfach und das ist nicht selbstverständlich.
Wenn ihr Lust habt, auch mal bei einer Call-In-Sendung anzurufen, dann abonniert uns auf Instagram, denn da bekommt ihr immer mit, um welches Thema es geht und wann wir wieder so eine Sendung machen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dem Format Die Frage treu bleibt, diesem Podcast hier treu bleibt und weiter zuhört.
Ich mich auch.
Da wollte ich noch irgendwas sagen.
Deswegen abonniert uns.
Ja, deswegen abonniert uns doch. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao.
Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert.
Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorin in dieser Folge Amelie Hörger und Luisa Gruber. Redaktion Diana Kulotzik und Patrick Abele.
Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.